Mit 20, so vor gefühlt 10 Jahren, war ich noch Schweizer und ich musste ins Militär eindrücken. Zu dieser Zeit gab es nicht den Zivildienst. Also man hat eigentlich die Wahl, entweder eindrücken oder ins Gefängnis. Und ich habe mich dann entschlossen, ich gehe in die Rekrutenschule. Und ich habe mich noch gut erinnert an die erste Woche in der Rekrutenschule, war alles neu. Ich musste in Moudon eindrücken, in der Westschweiz. Und die ersten Tage verbrachten wir quasi im Zeughaus. Wir, bevor es richtig losging, mussten wir alles Material fassen, Krempel und Zeug. Und tageweise kam es mir vor, so im Rückblick, da gab es einen Kampfstiefel, einen Kampfrucksack, einen Tarnanzug, eine Pistole, Taschenmunition, Sackmesser und. Irgendwie tonnenweise Material und wir merkten, hey, unserem Kompaniekommandanten ist es enorm wichtig, dass wir gut ausgerüstet sind. Obwohl, ich dachte eigentlich, gell, ich gehe zu den Spitalsoldaten, das ist so ein bisschen Schokoladenjob, dass man immer quasi unter Dach, man pflegt Kranke, Verwundete, ist nicht auf dem Schlachtfeld in der ersten Schlachtreihe, sondern mehr so ein bisschen irgendwo zurückgezogen. Aber trotzdem war es ihm irgendwie wichtig, dem Kompaniekommandanten, dass wir gut ausgerüstet sind, top ausgerüstet. Und wir lesen das auch beim Apostel Paulus, er sagt auch, es ist so wichtig, dass ihr gut ausgerüstet seid, wenn ihr auf ein Schlachtfeld geht. Er spricht in seinem Brief an die Epheser von seiner persönlichen Kampfausrüstung. Und wer eine Bibel hat, darf diesen Text gerne mitlesen. Ich lese euch aus dem Epheser Kapitel 6 ab dem Vers 10. Da heißt es, die Waffen Gottes, Epheser 6, Abvers 10, die Waffen Gottes, Ausrüstung für den Kampf gegen die Mächte des Bösen. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, des Evangeliums des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ja, und wenn wir den Text lesen, fällt uns sofort auf, es ist so ein kämpferisch-kriegerischer Text. Es geht da wirklich um ein Schlachtfeld. So etwas sind wir vom Neuen Testament nicht so gewohnt. Da lesen wir mehr so von Gottes Liebe, von Güte, nicht von Waffen, von Heer, von Angriffen, von Kampf und Rüstung. Und wir fragen uns ein bisschen, ja, übertreibt der Paulus da nicht ein bisschen? Na, Helm, Brustpanzer, Schild und Schwert, ist das wirklich nötig? Brauchen wir das? Gibt es diesen Kampf, von dem Paulus schreibt, tatsächlich? Und leider hat der Paulus recht, es gibt diesen Kampf. Aber es ist ganz wichtig auch zu wissen, es gibt keinen heiligen Krieg, es gibt keinen Dschihad, es gibt keinen heiligen Krieg gegen Menschen. So etwas gibt es überhaupt nicht. Wir sollten uns das gut merken, ist mir ganz wichtig zu sagen, in unserem Kampf, den Paulus da beschreibt, geht es nie darum, gegen Menschen zu kämpfen. Es gibt keinen christlichen Selbstmordanschlag, keinen christlichen Terrorismus. Und wer im Namen von Jesus einen Anschlag plant, der hat vom Evangelium, von dieser guten Botschaft von Gott, hat er leider gar nichts begriffen. Weil Paulus sagt ganz deutlich, hey, hört mal zu, dieser Kampf, er findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Der Paulus schreibt uns nämlich, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also Paulus sagt uns deutlich, es geht nicht darum, dass wir irgendwie gegen Wesen aus Fleisch und Blut kämpfen. Also wir kämpfen nicht gegen Menschen. Paulus sagt, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte. Und das macht diesen Kampf auch so schwierig. Wir kämpfen gegen Satan und seine Dämonen. Da findet die Schlacht statt. Da ist das Schlachtfeld. Und der Paulus sagt uns, hey, schaut hinter die Kulissen. Schaut auf die unsichtbare Welt. Und ich habe gemerkt, darüber sprechen wir nicht mehr so oft. Der Teufel bei uns, gell, Liechtenstein ist Fasnachtshochburg. Da sieht man vielleicht, es gibt eine ganze Gruppe von Teufel vom Triesenberg gestiegen, die Joderteufel. Das ist so ein bisschen Fasnachtskostüm und ist noch witzig oder so, gell. Und die Leute sagen, ja, also in unserer aufgeklärten Welt, da gibt es nur noch das, was wir auch wissenschaftlich beweisen können und messen können. Für den Teufel und seine finsteren Mächte, da gibt es irgendwie keinen Platz mehr. Und ich denke, das gehört auch zum Kampf dazu, dass der Teufel da einfach auch damit kämpft, unerkannt zu werden. Das gehört zu seinem Tarnanzug dazu, zu seiner Verschleierungstaktik. So kann er ungestört weiterkämpfen, zerstören und kaputt machen. Und vielleicht denkst du auch, ja, aber irgendwie, was soll das mit dem Kampf? Weil Satan ist ja schon besiegt, er ist ein besiegter Feind. Und vielleicht hast du daraus auch falsche Schlüsse gezogen, gell? Vielleicht denken wir, ja, also Satan hat ja kapituliert, er ist besiegt und er sitzt jetzt irgendwie so wie ein kleines Hündchen, ganz harmlos sitzt er zu Gottes Füßen und schwenkt eine weiße Friedensfahne. Er hat kapituliert, er ist ja besiegt. Und das stimmt, das ist eine Tatsache, Satan ist besiegt. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das wissen. Das ist wirklich so, Satan ist besiegt. Im Hebräerbrief heißt es dazu, Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über dem Tod die Macht zu entreißen. Also Jesus hat den Teufel entmachtet. Paulus schreibt es sogar noch krasser. Paulus schreibt uns einmal, Jesus hat den Teufel und seine Dämonen bloßgestellt. Wenn früher so ein Feldherr, so ein Julius Caesar, ein römischer Feldherr, von einer Schlacht nach Hause kam, hat er einen Triumphzug gemacht durch Rom oder durch irgendeine große Stadt und hat der ganzen Bevölkerung gezeigt, wie toll, dass er die Schlacht gewonnen hat. Er hat alle eingeladen, kommt an den Straßenrand und schaut und er ging voraus und seine Soldaten und dann sah man all die Gefangenen, den unterlegenen König und, die hat er alle vorgeführt. Und die ganze Bevölkerung wurde eingeladen, die zu verspotten, zu verachten, auf sie zu spucken. Das war für die besiegten Feinde eine riesengroße Schande. Und genau davon schreibt uns der Paulus im Kolosserbrief. Er schreibt da, um die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Also, Paul schreibt ja von einem Triumphzug und die Fakten sind sonnenklar. Satan ist besiegt, er hat verloren, er wurde entwaffnet. Als Jesus starb und auferstand, wurde endgültig klar, Jesus ist der Sieger. Und trotzdem schreibt uns Paulus von diesem Schlachtfeld, trotzdem lesen wir immer wieder von Kampf. Von dem ersten Petrusbrief heißt es, seid besonnen und wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also es tönt überhaupt nicht nach einem kleinen süßen Hündchen, das zu Gottes Füßen sitzt, es tönt vielmehr nach einem gefährlichen Feind. Aber wie ist es zu erklären? Auf der einen Seite ist er besiegt und auf der anderen Seite ist er immer noch ein gefährlicher Feind. Und vielleicht hilft euch das Bild vom Fußball. Ich habe gemerkt, es gibt bei euch ein toller Fußballverein, gell? Der FC Pfäffikon. Und beim FC Pfäffikon, da dürfen auch die Mädchen und Frauen mitspielen. Finde ich großartig. Es gibt da mehrere Frauenmannschaften. Die sind hier die A-Plus-Juniorinnen. Die trainieren wirklich hart, sind gute Fußballerin, die können wirklich gut Fußball spielen, also auf jeden Fall besser als ich, keine Diskussion. Und die trainieren, aber sind keine Profis. Die gehen noch in die Schule, machen eine Ausbildung oder so, sind vielleicht Studentinnen. Und stellen wir uns vor, diese A-Plus-Seniorinnen vom FC Pfäffikon müssten nächste Woche gegen die Champions League Star von Bayern München antreten. Und ich glaube, wir müssen uns nicht fragen, wie wird das Spiel ausgehen. Ich glaube, es wäre uns alles sonnenklar, welche Mannschaft gewinnen würde. Der FC Pfäffikon könnte auch die Herren schicken, die erste Mannschaft, aber es wird alles nichts nützen. Die Stars von Bayern München könnten auch noch einen schlechten Tag haben. Ich glaube, der Sieg wird nie zur Diskussion stehen. Sie haben ja diese Woche gegen Arsenal 5-1 gewonnen. Also unglaublich, wie würden sie dann spielen gegen die A-Plus-Juniorinnen? Das liegt nicht daran, dass die nicht gut Fußball spielen, die Frauen, die sind einfach keine Profis, gell? Die werden ja nicht bezahlt zum Fußballspielen, die haben nicht so viel Zeit zum Trainieren, die bekommen auch kein Geld dafür. Und uns ist allen sonnenklar, die FC Bayern-Jungs, die würden auf jeden Fall gewinnen, weil sie haben Zeit zu trainieren, sie sind Profis. Und genau so lief auch der Kampf zwischen Satan und Jesus ab. Es ist ganz wichtig auch zu wissen, hey, die spielen überhaupt nicht in der gleichen Liga. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Jesus hat völlig diskussionslos und souverän diesen Kampf gewonnen. 1-100. Das war keine Zitterpartie, keine Partie, wo man denken musste, oh, wie geht das noch aus? Und, oh, ist das spannend? Und, oh, wir warten jetzt noch auf die letzte Schlussminute und hoffentlich gewinnt Jesus und der ganze Himmel zittert mit, sondern da war null Spannung in dem ganzen Fußballspiel. Sondern es war von vornherein ganz klar, Jesus war hoch überlegen. Man muss auch keine Verlängerung machen, kein Penalty schießen. Es war sonnenklar, es gibt nur einen Sieger, es stand von Anfang an fest und das ist Jesus. Aber nach diesem Sieg kam es zu heftigen Ausschreitungen im Stadion. Ich denke, beim FC Pfäffikon gibt es das nicht. Es gibt keine Ausschreitungen nach einem Spiel, keinen Tumult oder so. Aber leider gibt es im Profifußball nach dem Spiel gibt es Ausschreitungen. Es gibt Fußballfans, die Hooligans, die Fußballrowdies, die kommen nur wegen der anschließenden Schlägerei ins Stadion. Das ist eigentlich ihr Ziel. Sie wollen ins Stadion kommen, um danach auf den Putz zu hauen, zu randalieren. Das macht ihnen Freude. Und nach dem Spiel ist für sie erst das richtige Spiel. Dann beginnt die Schlacht, dann wird alles kurz und klein geschlagen, was nicht niedernagelfest ist. Dann werden die Fans von der Gegnermannschaft verprügelt und ganz besonders sind die Hooligans natürlich, wenn ihre Mannschaft verloren hat. Das macht sie noch viel aggressiver. Und so ähnlich müssen wir uns auch den Teufel und seine Dämonen vorstellen. Als nämlich klar war, sie haben das Spiel verloren, Jesus hat gewonnen, wurden sie erst so richtig wütend. Sie wussten, Jesus hat gewonnen, aber sie wollten ihm diesen Sieg nicht gönnen, sie wollten ihm diesen Sieg vermiesen. Und seither versuchen sie, so viel wie möglich einfach kaputt zu schlagen, kaputt zu machen. Sie sind wütend auf Jesus, weil er sie bis auf die Knochen blamiert hat. Aber sie merken, hey, wir sind chancenlos gegen Jesus und deshalb richtet sich ihr Zorn gegen alles, was Jesus gemacht hat. Sie versuchen, die Gemeinde von Jesus kaputt zu machen, weil sie wissen, das ist seine Gemeinde und er ist das Haupt dieser Gemeinde. Und deshalb versuchen sie, die Gemeinde kaputt zu machen. Und ich bin sicher, dass ihm auch die Effige Höfe ein Dorn im Auge ist, dass er auch die Gemeinde kaputt schlagen will. Er hat aber auch Ehepaare im Visier, weil er weiß ganz genau, Ehepaare, das ist auch ein Bild für Jesus, für seine Gemeinde. Da greift er an. Und weil jeder Mensch auch ein Ebenbild von Gott ist und wenn man einen Menschen sieht, sieht man auch einen Teil von Gott, versucht er auch möglichst viele Menschen kaputt zu machen. Und die spannende Frage ist natürlich auch, ja, warum lässt Jesus diese wütenden Hooligans einfach toben? Warum stoppt er die nicht einfach? Wieso lässt er die schon seit 2000 Jahren einfach machen? Und anscheinend gehört es zu seinem Plan irgendwie dazu. Wir können nur spekulieren, weshalb das so ist. Vielleicht lässt Jesus sie machen, damit sein Licht sich noch viel deutlicher abzeichnet von dieser Finsternis. Vielleicht lässt er sie machen, weil sogar die finsteren Mächte schlussendlich trotzdem Gutes bewirken können, weil er das alles im Griff hat. Auf jeden Fall merken wir, der Kampf ist eine Tatsache. Und Tatsache ist auch, dass wir oft überhaupt keinen Blick für diesen Kampf haben. Dass wir oft einfach nicht hinter die Kulissen schauen. Und wir haben uns vielleicht auch gewundert und gedacht, ja, wie kann jemand so brutal sein und mit einem LKW einfach in einen friedlichen Weihnachtsmarkt hineinfahren? Ihr erinnert euch an das Attentat in Berlin. Wir fragen uns ja, wie kann das sein, dass jemand einfach ein LKW nimmt und in einen Weihnachtsmarkt hineinfährt, 12 Menschen umbringt. Wie kann man so etwas machen? Das ist für uns unvorstellbar. Wie kommt jemand zu so etwas? Und die Frage ist, könnte es sein, dass der Attentäter auch von Satan und seinen Dämonen dazu getrieben wurde? Das heißt natürlich nicht, dass er sich entschuldigen könnte, sondern was er gemacht hat, ist sein Verschulden. Er trägt die Schuld an diesem grauenhaften und sinnlosen Attentat. Im Epheserbrief heißt es schon im 2. Kapitel, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Also der Paulus sagt, Satan wirkt bis heute in und durch die Menschen, die zu seinem Reich der Finsternis gehören. Und er meint damit alle die, die keine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen haben, die gehören alle zum Reich der Finsternis. Und durch die Menschen kann Satan wirken. Und die Erkenntnis kann uns vielleicht helfen, die Tagesschau besser zu verstehen, Dinge auch einzuordnen zu können. Und eigentlich müssen wir uns noch viel mehr wundern darüber, dass nicht jeden Tag irgend so ein schreckliches Attentat geschieht. Und ich bin auch überzeugt, wenn wir einmal in der Ewigkeit bei Jesus sind, werden wir auch darüber staunen, vor wie viel Gefahren uns Jesus auch beschützt hat. Und vielleicht wundern wir uns auch über unsere Freunde. Wir merken, hey, die wollen irgendwie einfach keine Entscheidung für Jesus treffen. Da gibt es vielleicht eine Freundin, die hat schon so viel von Jesus erzählt. Die kam auch schon mit in die FWG, sie hat eine gute Predigt gehört, sie hat das ganze Evangelium gehört, sie weiß eigentlich, Jesus liebt mich und er möchte, dass ich sein Kind werde. Sie weiß so vieles und trotzdem irgendwie, das perlt alles an ihr ab, wie sie einen Regenmantel tragen wird. Sie weiß alles, hey, Jesus ist für mich meine Schuld gestorben und trotzdem trifft sie einfach keine Entscheidung für Jesus. Und du fragst dich vielleicht, ja, warum? Was ist denn los? Was hindert sie denn daran? Und der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, wenn das Evangelium trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Paulus sagt, der Gott dieser Welt, er meint damit, den Satan hat die Menschen, die zu seinem Reich gehören, auch mit Blindheit geschlagen. Er hat ihren Verstand verfinstert, um zu verhindern, dass sie das helle Licht des Evangeliums, der guten Botschaft sehen. Das ist so, wie sie würden irgendwo da unten im Nebel sitzen und sie sehen das Licht nicht. Und wenn man im Nebel sitzt, kann man sich auch nicht vorstellen, über dem Nebel scheint die Sonne. Und deshalb sollten wir uns auch nicht frustrieren lassen, wenn Freunde, Verwandte oder Bekannte einfach nichts von Jesus wissen wollen. Weil wir merken, sie sind irgendwie mit Blindheit geschlagen. Aber zum Glück ist Jesus stärker und er kann alle Blindheit auch wegnehmen. Und was hilft uns in diesem Kampf gegen diese finsteren Mächte? Wie können wir bereit sein? Wie können wir verhindern, dass wir plötzlich wie ein Zivilist plötzlich so quasi in T-Shirt und barfuß in Shorts auf dem Schlachtfeld stehen? Und ich denke, ganz wichtig ist einfach zu erkennen und zu glauben, dass es diesen Kampf überhaupt gibt, dass es da einen Kampf gibt in der unsichtbaren Welt. Wenn wir das verstanden haben, haben wir schon ganz viel begriffen, haben wir schon ganz viel gemerkt. Und es ist so wichtig, auch immer wieder unseren Blick hinter die Kulissen zu werfen. Weil wir merken, mitten im Alltag geht es uns schnell um einfach nur die menschliche Ebene. Wir nerven uns über unseren Ehepartner, wir streiten mit ihm, mit Leuten in der Gemeinde, mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn, mit Verwandten, mit Lehrern und. Und haben das Gefühl, ja, das ist unser Schlachtfeld, ich muss kämpfen gegen die Menschen und gegen das und da haben wir mir Unrecht getan und wir vergessen eigentlich, hey, das Paulus sagt, das ist gar nicht unser Schlachtfeld, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Paulus sagt, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und könnte es sein, dass auch bei dem Konflikt, wo vielleicht gerade am Hochkochen ist, dass es auch da eine Ebene hinter diesem Menschen gibt. Und Paulus macht uns Mut und sagt, hey, werf doch mal einen Blick hinter die Kulissen. Was überlegt ihr? Könnte es sein, dass auch da irgendwas abgeht? Und in der Bibel lesen wir davon, wie Satan kämpft. Er versucht uns oft einfach seine schlechten Gedanken in unserem Kopf einzupflanzen. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht, aber offenbar kann er unsere Gedanken beeinflussen. Im Johannesevangelium heißt es, Jesus war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Also die Bibel lässt uns da ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Den Gedanken, Jesus zu verraten, hatte offenbar der Teufel dem Judas ins Herz eingepflanzt. Also es war nicht seine eigene Idee. Und natürlich kann der Judas auch nicht sagen, ja, ich kann nichts dafür. Also, der Teufel hat mir den Gedanken eingegeben, ich musste das tun, ich kann mich entschuldigen, sondern nein. Er kann sich nicht entschuldigen. Er hätte diesen Gedanken kontrollieren sollen. Er hätte ihn einfach wieder verwerfen sollen. Aber er hat diesem Gedanken Raum gegeben. Er hat plötzlich gedacht, ah, okay, Jesus verraten, ja, warum eigentlich auch nicht? Weil vielleicht erreiche ich so mein Ziel oder irgendwie, keine Ahnung, was er sich überlegt hat. Auf jeden Fall hat er diesem Gedanken immer mehr und mehr Raum gegeben. Und Judas ist kein Einzelfall. Wir lesen auch von Petrus oder auch von Hananias und Sapphira, dass Satan ihnen direkt Gedanken ins Herz eingepflanzt hat. Und ich denke, das ist bis heute so eine der Lieblingswaffen von Satan. Er versucht uns, seine kaputtmachenden Gedanken unterzujubeln. Und wenn wir nichts von diesem Kampf wissen, erschrecken wir über uns selber und denken, ja, aber wie komme ich auf sowas? Wie komme ich auf so dumme Gedanken? Und Satan hat dann gleich den nächsten Gedanken und sagt, ja, das ist wirklich schlimm. Was denkst du? Das ist eine Katastrophe. Wie kannst du sowas denken? Du bist doch Christ. Habe ich das richtig verstanden? Du bist Christ und denkst so schlecht über deinen Nachbar oder so. Also das geht ja gar nicht. Du willst ein Christ sein und schon fühlst du dich doppelt mies. Du hast schlecht gedacht. Und Satan sagt dann auch noch, ja, also du bist Christ und denkst schlecht. Und wenn du aber um diesen geistlichen Kampf weißt, kannst du solche Gedanken einfach auch aufdecken. Du kannst sie entlarven und postwendend einfach auch zurückschicken. Und die wichtige Frage ist natürlich, ja, wie können wir denn eigentlich herausfinden? Wie können wir denn wissen, ja, welche Gedanken kommen von mir? Welche Gedanken kommen von Gott? Welche Gedanken kommen von Satan? Und wir schauen uns mal ein paar Beispiele an. Montagmorgen, so 6 Uhr, am Morgen, gell, halb verschlafen, schaust in den Spiegel und da schießt dir ein Gedanke quer durch den Kopf und du denkst, Mann, bin ich hässlich. Meine Haare sind fettig, meine Nase zu lang, mein Mund zu klein, meine Augen zu groß und schon bald habe ich auch ein Doppelkinn. Und die Frage ist ja, woher kommen die Gedanken? Sind es Gedanken von Gott oder kommen sie von Satan? Und wenn wir in der Bibel lesen, merken wir, hey Gott, meint es gut mit uns. Es ist kein Gedanke von Gott, sondern Gott sagt, hey, ich habe dich geschaffen. Du bist einer meiner genialen Gedanken. Du bist gut. Du bist im Ebenbild von mir geschaffen. Genauso wie du bist, bist du gut. Zum Morgenessen triffst du dich mit einer Freundin und plötzlich wieder ein Gedanke dir schießt durch den Kopf. Hey, ich könnte eigentlich erzählen von meiner nervigen Nachbarin. Das ist so eine alleinerziehende Mutter, die immer wieder die Waschküche von deinem Mehrfamilienhaus blockiert. Und du denkst, okay, da ist die Chance zum einfach mal ablästern. Einfach mal Dampf ablassen, mal ein bisschen lästern über die. Und du erzählst deiner Freundin, wie schlecht sie ihr Kind versorgt, wie schlecht ihr Kind erzogen ist, was für ein schreckliches Kind und wie sie letzte Woche die ganze Wäsche schweinchenrosa verfärbt hat. Von wem kam wohl dieser Gedanke zum Ablästern? Ganz sicher nicht von Gott, weil Gott hat auch gute Gedanken über deine Nachbarin. Er hat auch sie geschaffen. Er liebt sie und er wünscht sich so sehr, dass auch sie sein Kind werden kann. Und selbstverständlich sind auch wir Männer oft empfänglich für Gedanken des Teufels. Und ich habe die Predigt schon mal gehalten, gell? Irgendein Beispiel konstruiert mit einem Porsche und Zeug und Gruß, bis ich gemerkt habe, hey, du musst eigentlich gar nichts konstruieren. Eigentlich wäre es viel besser, du würdest über dich selber erzählen, einfach ehrlich sein. Und als ich vor einer Woche die Predigt noch einmal überarbeitet habe, bin ich selber über mich erschrocken, weil ich habe dann gemerkt, wie schnell das auch ich einfach so Gedanken annehme. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich unsere Gemeindeleitung echt super. Wir sind nur zu dritt, ist auch eine kleine Gemeinde, gell? Wir sind zu dritt, aber schon wie eine Dreieinigkeit, gell? Ist auch keine schlechte Zahl. Und wir ergänzen uns sehr gut, weil ich gebe Gas und die anderen beiden stehen auf der Bremse. Also das braucht beides und ist wirklich ganz, ganz eine tolle Ergänzung für mich. Und nach einem schwierigen Gespräch also mit einer Konfliktpartei, gell, hatte ich plötzlich den Gedanken, hey, die anderen beiden, die haben dich einfach im Regen stehen lassen. Die haben dich zu wenig unterstützt und ich habe den Gedanken Raum gegeben und habe dann gemerkt, hey, da kommen noch mehr Gedanken und ich habe dann gedacht, die meinen es nicht gut mit mir. Und plötzlich waren auch Gedanken auf dem Selbstmitleid. Ich habe gedacht, ja, ich bin wirklich arm dran. Ich muss so viel arbeiten und die können auch nicht mal den normalen FWG-Lohn zahlen und das ist eine Katastrophe und sie meint es schlecht mit mir und so. Aber zum Glück Zum Glück durfte ich die Predigt noch einmal überarbeiten und schlagartig wurde mir bewusst, hey, hör auf mit dem Quatsch. Das sind überhaupt keine Gedanken von Gott. Das sind Gedanken vom Feind. Er will unsere Einheit kaputt machen. Er will mich in der Selbstmitleidsfalle blockieren. So, oh, du bist wirklich, oh, stimmt, du bist der Ärmste und oh, du hast Mitleid verdient. Hör auf mit dem Quatsch. Das sind überhaupt keine Gedanken von Gott. Ich habe gemerkt, ich muss diese Gedanken einfach stoppen. Ich muss aufhören, irgendwie über meine Gemeindeleitungsbrüder schlecht zu denken, weil das bringt überhaupt nichts. Und es sind auch Lügen, die meinen es tatsächlich gut mit mir. Wir hatten letzte Woche wieder eine Sitzung und da habe ich es gespürt, gemerkt, hey, das waren alles nur dumme Lügen, die meinen es gut mit mir. Und es geht mir gut, da wo ich bin. Und Gott selber hat mich auch dahin gestellt. Das ist sein Plan. Er hat einen guten Plan. Aber manchmal merken wir, das ist auch schwierig, manchmal zu beurteilen, ja, welcher Gedanke kommt jetzt von Gott? Welcher Gedanke kommt vom Feind? Und generell kann man sagen, so als grobe Faustregel, wenn dich ein Gedanke verletzt, wenn er dir ganz persönlich wehtut, dich entmutigt und deine Persönlichkeit herabwürdigt, dann ist er nicht von Gott. Weil so ist der Feind, er will dich fertig machen, er will dich in die Pfanne hauen, er will dich kaputt schlagen, er will dir wehtun, er will dich entmutigen. Und der Teufel ist auch einer, er klagt dich ständig an, indem er versucht, deine Gedanken immer wieder auf deine Fehler zu richten, dir immer zu sagen, wie schlecht du bist und was du alles falsch gemacht hast. Aber wenn Jesus mit dir spricht, wenn er dir Gedanken gibt, dann sind es meistens Gedanken der Zuversicht, der inneren Ruhe, der Hoffnung, der Gewissheit, hey, es kommt gut. Und selbst dann, wenn Jesus vielleicht auch mal den Finger auf eine wunde Stelle legen muss, dann tut er das mit ganz viel Liebe. Und wenn ein Gedanke bei dir Hektik auslöst, oder Angst, oder Unruhe, oder sogar Panik, dann ist er meistens vom Feind. Und solchen Gedanken sollten wir keinen Raum geben. Und damit wir noch besser lernen, so Gedanken zu sortieren, habe ich euch ein Blatt mitgebracht, so eine Gegenüberstellung. Und auf der Gegenüberstellung finden wir jeweils einen Plan des Teufels und was eigentlich Gottes Plan ist und auch was die Bibel dazu sagt. Also der Plan des Teufels, er sagt dir, hey, du musst vor allem mal zu dir schauen. Du bist wichtig. Du sollst im Mittelpunkt stehen. Es geht nur um dich. Dreh dich um dich selber. Das ist ein guter Plan. Das ist genau richtig, weil wenn du nicht zu dir schaust, schaut niemand zu dir. Und Gottes Plan wäre eigentlich, dass du dich ausrichtest auf Gott. Und dieses Blatt dürft ihr gerne mitnehmen. Ich glaube, am besten gebe ich es einfach mal durch die Reihen. Also, wenn ihr das als Hausaufgabe mitnehmen wollt, dürft ihr das sehr gerne einfach mal mitnehmen, mal durchlesen. Das dürft ihr gerne mal in aller Ruhe studieren. Ja, und ganz am Anfang von diesem kämpferischen Abschnitt, den wir da gelesen haben, sagt Paulus, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Und Paulus macht damit deutlich und sagt, hey, wir sind nicht einfach chancenlos auf diesem Schlachtfeld dem Teufel und seinen Dämonen ausgeliefert, sondern Gott selber, er will uns seine Kraft geben. Er will uns seine Rüstung geben. Er selber ist unsere Rüstung. Niemand von uns muss so ungeschützt und unbewaffnet aufs Schlachtfeld gehen wie ein Zivilist. Paulus schreibt von diesen finsteren Mächten nicht nur, um uns Angst zu machen. Das war nie sein Ziel. Paulus schreibt sich, oh, passt auf, es ist gefährlich, Brüder und Schwestern. Es ist eine Katastrophe. Da gibt es eine Schlacht und ein böser Feind. Sondern nein, er sagt, hey, hör zu, es gibt eine Schlacht, aber die gute Nachricht ist, es gibt eine Waffenrüstung. Es gibt einen Gott, der meint es gut und er will euch seine Kraft geben. Und ein guter Anfang ist, wenn wir versuchen, einfach in der nächsten Woche hinter die Kulissen zu blicken, unsere Gedanken zu prüfen und zu überlegen, ja, woher kommen die Gedanken? Ist es ein Gedanke von Gott? Dann herzlichen Dank dafür. Ist es ein Gedanke vom Feind? Und den einfach zurückschicken, dem gar keinen Raum geben. Und wenn uns das mit Gottes Hilfe gelingt, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Und ich möchte mit uns beten, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der große und starke Gott bist. du hast den Kampf für uns gewonnen. Und wir müssen nicht überlegen, wie es ausgeht, sondern es ist sonnenklar, du bist der Sieger. Und danke, dass du uns auch im Alltag deine Kraft schenken möchtest. Und wir bitten dich für die nächste Woche, dass du uns hilfst, immer wieder auch hinter die Kulissen zu blicken, immer wieder auch zu erkennen, wo der Feind uns seine Gedanken unterjubeln will. Hilf uns, diese Gedanken zurückzuweisen, denen gar keinen Raum zu geben. Danke, dass wir in dir stark sein dürfen. Amen.